Soll man in die Ferne schweifen? Oder liegt das Gute doch so nah? Zur Wärme aus dem Kraftwerk greifen? Oder zur eigenen Pumpe, sagen ja. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Ihr merkt, ich bin heute schon etwas mehr auf Reime eingestellt als sonst. Denn meine Lieblingsjahreszeit hat begonnen, wie wir an den Temperaturen der letzten Tage schon gut spüren konnten. Trotzdem ist wohl noch ein bisschen länger Heizen angesagt. Denn diese Woche soll es ja wieder etwas kälter werden. Frühling hat aber auch was von Neubeginn und Blick in die Zukunft. Daher dachte ich mir, schauen wir uns doch heute mal an, womit wir wohl in spätestens 20 Jahren für Wärme sorgen werden. Denn da wird es in den meisten Fällen wohl auf eine von zwei Optionen hinauslaufen. Fernwärme oder Wärmepumpe. Warum nur die beiden? Schließlich gibt es ja auch noch andere Heizarten. Das schon, aber ab 2045 ist Klimaneutralität beim Heizen angesagt. Mit Gas zu heizen, wie es jetzt noch größtenteils getan wird, ist dann nicht mehr drin. Zwar gibt es grüne Alternativen wie Wasserstoff oder Biomethan, aber die herzustellen ist entweder energieaufwendig oder bedarf viel Biomasse. Und dafür haben wir gar nicht die Felder. Es wird also nur eine geringe Menge davon zur Verfügung stehen. Wasserstoff wird wohl größtenteils an die Industrie gehen, denn dort gibt es keine Alternative zum Befeuern der Öfen. Und beim Biomethan besagt die Prognose, dass nur etwa 10% aller Haushalte damit versorgt werden können. Und da hängt es dann auch vom Gasversorger ab. Denn inwieweit die bestehenden Gasnetze erhalten bleiben, ist noch nicht klar. Zum einen gehen mit der Umstellung auf alternative Brennstoffe oft Umbauten einher, die sehr aufwendig und kostspielig sind. Zum anderen werden sich in den kommenden Jahren immer mehr Haushalte für den Umstieg auf eine Wärmepumpe entscheiden. Das heißt, die Zahl der angeschlossenen Haushalte sinkt und somit steigen die Kosten für die Verbleibenden, wodurch dann wahrscheinlich noch mehr der Gasheizung den Rücken kehren werden. Um möglichen Fehlinvestitionen zu entgehen, haben bereits die ersten Gasversorger angekündigt, ihr Netz in ein paar Jahren stillzulegen. Wer jetzt noch auf eine Gasheizung setzt, läuft also Gefahr, erst viel für das Gas zahlen zu müssen und am Ende dann vielleicht sogar ohne dazustehen. Und bei Ölheizung sieht es nicht besser aus. Da gibt es bisher nur eine grüne Alternative zum fossilen Heizöl. Und das ist HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl. Wird auch als Dieselersatz verwendet. Hat allerdings ebenfalls ein paar Nachteile. So braucht es für dessen Herstellung grünen Wasserstoff, der, wie ihr gerade erfahren habt, nur in begrenzter Menge hergestellt werden kann. Zum anderen dient als Ausgangsstoff meist Palmöl. Und das steht ja bereits des Längeren in der Kritik, weil dafür Regenwälder abgeholzt werden. Von dem langen Transportweg ganz zu schweigen. Wer also künftig auf Öl setzt, dürfte noch schlechtere Karten haben. Bleiben noch Pelletheizungen. Zu den Pro- und Kontra-Argumenten habe ich ja bereits eine Folge gemacht. Sie sind definitiv eine Option, allerdings wohl eher in Einzelfällen. Wenn jetzt alle von Gas und Öl auf Pellets umsteigen würden, wäre unser Holzvorrat wohl bald erschöpft. Hinzu kommt, dass Pellets und Hackschnitzel in Zukunft wohl anderweitig gebraucht werden. Und damit kommen wir zur Fernwärme. Langes Intro heute. Also, was genau ist Fernwärme eigentlich? Nun, einfach gesagt, ist das Wärme, die außerhalb eures Hauses erzeugt und dann zu euch geleitet wird, damit ihr sie in eurem Heizsystem nutzen könnt. Diese Wärme stammt meist aus Kraftwerken, und zwar solchen, in denen Strom erzeugt wird. Denn wenn Gas oder Kohle verbrannt wird, entsteht dabei immer auch Wärme. Und mit der wird dann Wasser erhitzt. Dieses erhitzte Wasser gelangt anschließend über unterirdische Leitungen zu den angeschlossenen Haushalten. Dort wird es in den Heizkreislauf eingespeist und sorgt für warme Heizkörper. Nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, fließt es abgekühlt wieder zum Kraftwerk zurück, wo es erneut erhitzt wird. Für euch bedeutet das, mit einem Anschluss ans Fernwärmenetz erspart ihr euch die eigene Heizung. Das ist komfortabel und platzsparend. Denn alles, was ihr für die Nutzung braucht, ist eine Wärmeübergabestation. Die ist sogar kleiner als ein Heizkessel. Und im Gegensatz zu Öl- und Pelletheizung braucht ihr auch keinen Raum zur Brennstofflagerung. Hinzu kommt, dass es auch vergleichsweise günstig ist, sich an ein Wärmenetz anschließen zu lassen. Meist liegen die Kosten im Bereich zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Und da Fernwärme als Heiztechnologie gilt, welche die 65% erneuerbare Energienvorlage des GEG erfüllt, erhaltet ihr aktuell auch noch bis zu 70% Förderung auf die Anschlusskosten und die Deinstallation eures alten Heizkessels. Und noch ein dritter Punkt. Mit Fernwärme erreicht ihr problemlos hohe Vorlauftemperaturen. Ein Heizkörpertausch oder das Durchführen von Dämmmaßnahmen, wie es für Wärmepumpen teils benötigt wird, ist für das Heizen mit Fernwärme also nicht erforderlich. Klingt erstmal richtig gut, oder? Aber wie ihr ja schon aus vorherigen Folgen wisst, kein System ist ohne Nachteile. Und so gibt es auch bei Fernwärme ein paar Dinge zu beachten. Nummer 1. Verfügbarkeit. Fernwärmenetze sind nicht überall vorhanden. Derzeit findet ihr sie vor allem in größeren Städten und Ballungsgebieten. Hin und wieder gibt es auch welche im ländlichen Raum. Da sind es dann Nahwärmenetze, die nur wenige Haushalte versorgen. Dort stammt die Wärme auch nicht aus dem Kraftwerk, sondern aus Biogasanlagen oder der Verbrennung von Hackschnitzeln. Wo derzeit Fernwärme angeboten wird, erfahrt ihr im Fernwärmeatlas. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Aktuell werden nur etwa 15% aller Haushalte mit Fernwärme versorgt. Bis 2045 sollen es jedoch 40-45% sein. Dafür braucht es natürlich neue Netze. Wo welche entstehen werden, ist gerade Teil der kommunalen Wärmeplanung. Seit Anfang letzten Jahres gilt nämlich das Wärmeplanungsgesetz. Es verpflichtet Städte und Gemeinden dazu, sich mit ihrer künftigen Wärmeversorgung auseinanderzusetzen. Sie sollen also schauen, ob es machbar und wirtschaftlich wäre, Leitungen für Fernwärme oder grüne Gase zu verlegen bzw. weiterhin zu betreiben. Städte mit über 100.000 Einwohnern haben dafür bis 30. Juni 2026 Zeit. Orte mit weniger Einwohnern bis 30. Juni 2028. Wie der Stand bei eurer Gemeinde ist, erfahrt ihr, indem ihr deren Website anschaut oder direkt nachfragt. Allerdings ist die Wärmeplanung nicht rechtlich bindend, sondern erst einmal nur ein Überblick, was theoretisch ginge. Eine Garantie, dass die angedachten Netze wirklich kommen, habt ihr somit nicht. Sollte jedoch festgestellt werden, dass euer Ort oder Stadtteil sich nicht für Fernwärme eignet, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr eine eigene Heizung braucht. Punkt 2. Ökobilanz. Teils braucht es nicht nur neue Netze, viele alte müssen auch erneuert werden. Denn früher wurden die Leitungen nicht ausreichend gedämmt. So liegt der Wärmeverlust in manchen Fällen bei fast 50%. Dann taut zwar im Winter der Schnee auf den Bürgersteigen, aber dafür ist die Wärme ja eigentlich nicht gedacht. Das viel größere Problem ist aber, dass die Wärme, wie erwähnt, hauptsächlich aus Gas- und Kohlekraftwerken stammt. Und zwar zu über 60%. Etwa 10% kommt durch Müllverbrennung zustande. Erneuerbare Quellen wie Biomasse und Solarthermie machen gerade einmal 20% aus. Der Rest ist unter anderem Abwärme aus Industrieprozessen oder Rechenzentren. Fossile Energie überwiegt also deutlich. Der Grund, warum Fernwärme trotzdem als klimaschonend eingestuft wird, ist der, dass dadurch weniger Einzelheizungen zum Einsatz kommen. Und da es sich dabei in den meisten Fällen um Gas- oder Ölheizung handeln würde, werden also CO2-Emissionen eingespart. Trotzdem wird auch Fernwärme grüner werden müssen. So soll bis 2030 50% der Wärme aus erneuerbaren Quellen stammen. 2040 sollen es 80% sein und 2045 dann 100%. Alle Netze, die ab diesem Monat neu errichtet werden, müssen eine erneuerbaren Quote von mindestens 65% aufweisen. Optionen dafür gibt es einige. Geothermie, Solarthermie, Abwärme aus See oder Abwasser, Biomasse wie Pellets oder Biogas, Wasserstoff oder auch mit Ökostrom betriebene Power-to-Heat-Anlagen. Plus die schon erwähnten Abwärmequellen. Was sich wo am besten eignet, hängt immer auch mit den regionalen Gegebenheiten zusammen. Es dürfte aber wohl noch einige Zeit dauern, bis überall passende Quellen erschlossen sind. Und möglicherweise entscheidet der ein oder andere Anbieter auch, dass eine Umrüstung zu kostspielig wäre und dann wird vielleicht ein schon bestehendes Netz stillgelegt. Und damit wären wir bei Punkt 3, die Anbieter. Fernwärme funktioniert anders als die Versorgung mit Strom oder Gas. Denn wenn ihr bei Strom und Gas stets aus mehreren Anbietern wählen könnt, habt ihr bei Fernwärme stets nur einen. So hält jeder Fernwärmeanbieter das Monopol auf sein Netz. Für euch als Kunden ist das in mehrfacher Hinsicht problematisch. Erstens, ihr müsst jeden Preis zahlen. Seid ihr einmal an ein Netz angeschlossen, müsst ihr euch der Preispolitik eures Anbieters fügen. Ihr könnt ja nirgendwo anders hin. Also selbst wenn ihr euren Tarif alle paar Monate verdoppelt, kommt ihr nicht aus dem Vertrag heraus. Ich habe sogar einen Fall gefunden, wo einem Kunden der Vertrag gekündigt wurde, weil er zu günstig war. Er bekam dann einen neuen Vertrag angeboten, bei dem er fast das Doppelte zahlen müsste. Allerdings hatte er keine andere Möglichkeit, als diesen anzunehmen. Zweitens, die Anbieter sind gern mal kreativ, was ihre Preisgestaltung angeht. So gibt es zwar einheitliche Formen, wie Fernwärme abzurechnen ist, aber die sind gern mal Auslegungssache. Und da Schummelei nachzuweisen, ist meist nicht möglich. Also selbst wenn ihr das Gefühl habt, dass die Forderung überzogen ist, wird es schwer werden, dagegen vorzugehen. Drittens, ihr habt kein Sonderkündigungsrecht bei Preissteigerungen. Wenn bei anderen Verträgen der Tarif erhöht wird, dürft ihr diese kündigen, ohne die sonst geltende Frist einzuhalten. Bei Fernwärme ist das nicht der Fall, denn wie gesagt, ihr könnt ja nirgendwo anders hin. Viertens, zu Beginn beträgt eure Vertragslaufzeit 10 Jahre. Denn für den Anbieter soll sich der Netzausbau ja lohnen. Und nur, wenn möglichst viele Haushalte möglichst lange Fernwärme abnehmen, rentiert sich die Investition auch. Ihr seid also auf lange Zeit gebunden. Und wenn ihr danach aus dem Vertrag raus wollt, müsst ihr spätestens 9 Monate vor Ablauf kündigen. Sonst verlängert er sich um weitere 5 Jahre. Und dann noch fünftens. Sollte der Anbieter insolvent gehen, steht ihr unter Umständen von heute auf morgen ohne Wärme da. Den Fall gab es schon öfter. Und wenn dann nicht jemand anderes das Netz übernimmt, braucht ihr am Ende doch wieder eine eigene Heizung. Stichwort eigene Heizung. Kommen wir zur Wärmepumpe. Dazu haben wir ja bereits einige Folgen gemacht. So wisst ihr bereits, dass Wärmepumpen etwas teurer in der Anschaffung sind. Zwischen 20 und 40.000 Euro müsst ihr da einplanen. Manchmal auch etwas mehr. Allerdings bekommt ihr auch hier aktuell noch bis zu 70% Förderung. Der Punkt Investitionskosten geht also an die Fernwärme. Schauen wir uns die anderen an. Punkt 1. Verfügbarkeit oder besser Machbarkeit. Mit einer Wärmepumpe seid ihr nicht auf irgendein Netz angewiesen. Aber sowohl euer Haus als auch euer Grundstück sollten gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit ihr gut damit heizen könnt. So habe ich euch ja bereits berichtet, welche Abstände bei der Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe einzuhalten sind, damit diese gut Luft ziehen kann und dabei nicht zu viel Schall verursacht. Und seit unserer Folge zu Tiefenbohrungen wisst ihr, dass Erd- und Grundwasserwärmepumpen noch einiges mehr an Platz benötigen. Bei städtischen Grundstücken ist das nicht immer der Fall. Daher finden Wärmepumpen ihren Platz meist eher in Dörfern oder Vororten. Was euer Haus angeht, es sollte entweder gut gedämmt sein oder aber große Heizkörper bzw. Fußbodenheizung haben, um mit einer ausreichend niedrigen Vorlauftemperatur auszukommen. Zwar gibt es inzwischen auch Wärmepumpen, die hohe Vorlauftemperaturen bereitstellen können, aber die haben dann auch einen recht hohen Stromverbrauch. Punkt 2. Die Ökobilanz. Wärmepumpen werden zwar durch Strom angetrieben, in erster Linie nutzen sie aber Wärmeenergie aus der Natur. Die holen sie sich aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. So kommt eine Wärmepumpe mit einer Kilowattstunde Strom auf 3-5 Kilowattstunden Wärme. Handelt es sich bei dem Strom dann auch noch um Öko- oder eigenen Solarstrom, arbeitet sie praktisch klimaneutral. Und das ist nicht nur gut für euer grünes Gewissen. Diese Tatsache hat auch Auswirkungen in Bezug auf Fernwärme. Denn um sicherzugehen, dass der Ausbau eines Wärmenetzes lohnt, wird teilweise ein Anschlusszwang verhängt. Das heißt, dass, wenn ihr in einem Gebiet wohnt, in das Fernwärme verlegt wird, ihr euch dann daran anschließen müsst. Denn, wie gesagt, Fernwärme steht über Öl- und Gasheizung. Anders sieht das bei Wärmepumpen aus. Da deren Ökobilanz besser oder zumindest vergleichbar mit der der Fernwärme ist, unterliegt ihr mit einer Wärmepumpe nicht dem Anschlusszwang. Es ist dann also egal, was bei der kommunalen Wärmeplanung herauskommt. Eure Wärmepumpe kann euch keiner mehr nehmen. Und es wird noch besser. Ich meinte ja, dass es bei Fernwärme kein Sonderkündigungsrecht gäbe. In Bezug auf Preiserhöhung stimmt das auch. Wenn ihr euch allerdings eine Wärmepumpe zulegt, also auf das Heizen mit erneuerbaren Energien umsteigt, dann kommt ihr durchaus früher aus eurem Fernwärmevertrag heraus. Insofern ist es für euch von Vorteil, dass Fernwärme noch nicht zu grün ist. Punkt 3. Nennen wir ihn jetzt mal Heizkosten. Bei der Fernwärme hingen die Heizkosten ja mit dem jeweiligen Anbieter und seiner Preisgestaltung zusammen. Mit einer Wärmepumpe seid ihr hingegen viel unabhängiger. So habt ihr erstens freie Anbieterwahl. Ihr braucht ja einfach nur Strom. Und den bekommt ihr stets von mehreren Anbietern. Da könnt ihr euch dann den günstigsten Tarif heraussuchen. Und auf den bekommt ihr zweitens seit 2024 auch nochmal Rabatt vom Staat. Davon habe ich euch ja schon in der Folge zur EVU-Sperre berichtet. Alle neu installierten Wärmepumpen müssen jetzt steuerbar sein, damit die Netzbetreiber im Falle einer Netzüberlastung ihre Leistung drosseln können. Als Gegenleistung für diese Möglichkeit der Drosselung erhaltet ihr am Jahresende eine Gutschrift in Höhe von 110 bis 190 Euro. Weiterhin könnt ihr sparen, indem ihr drittens immer mal wieder den Stromanbieter wechselt. Die Vertragslaufzeiten sind ja maximal 2 Jahre lang und danach könnt ihr den Vertrag meist mit nur einer einmonatigen Frist kündigen. Und dann habt ihr viertens noch die Möglichkeit, Strom aus eurer eigenen PV-Anlage zu verwenden. Wenn ihr eure Wärmepumpe zeitweise mit Solarstrom betreibt, senkt das eure Heizkosten. Ebenfalls einen positiven Einfluss darauf kann die Nutzung von Solarthermie oder einem Pelletofen haben. Fernwärmeanbieter dagegen verbieten häufig die Kombination mit anderen Heizsystemen. Der Punkt geht also auch an die Wärmepumpe. Kommen wir zum Fazit. Fernwärme und Wärmepumpe sind beides zukunftsfähige Heizsysteme. Sie sind sicher, bequem, langjährig erprobt und ersparen euch den Besuch vom Schornsteinfeger. Derzeit punktet die Fernwärme vor allem mit der geringeren Anfangsinvestition, der schnelleren Installation und dem geringeren Platzbedarf. Was ihre Ökobilanz und den Verbraucherschutz angeht, ist meist noch Luft nach oben. Obwohl es sicher auch positive Beispiele gibt. Deshalb solltet ihr euch vorher genau informieren. Ich packe euch noch den Link zu einer Preistransparenzplattform in die Shownotes. Da sind zwar nicht alle Anbieter aufgelistet, aber genug, um einen Einblick in den Markt zu bekommen. Wie es künftig mit der Verfügbarkeit aussieht, wird sich zeigen. Es wird aber wohl weiterhin vor allem ein städtisches Angebot bleiben. Denn nur wenn es viele Abnehmer gibt, lohnt sich die Investition auch. Und dort, wo viele Mehrfamilienhäuser sind, lassen sich auch ohne allzu großen Aufwand viele Anschlüsse realisieren. Für Einfamilienhäuser, besonders auf dem Land und in kleineren Städten, ist dagegen eine Wärmepumpe meist die bessere Wahl. Teurer in der Anschaffung und etwas aufwendiger in der Installation, überzeugt sie nicht nur durch ihre sehr gute Klimabilanz, sondern vor allem durch geringere Heizkosten. Denn auf dem Strommarkt herrscht viel Wettbewerb, wodurch ihr die Chance habt, einen günstigen Tarif zu ergattern. Durch den staatlichen Rabatt und eigenen Solarstrom könnt ihr noch zusätzlich sparen. So viel zu meinem kleinen Zukunftsausblick, wobei die Zukunft ja jetzt schon beginnt. Wenn ihr noch Fragen zu den Technologien habt, könnt ihr uns gern schreiben. energetischeffizient@dha.net lautet die Adresse. Lasst gern von euch hören, auch was Feedback angeht. Natürlich freue ich mich auch über Likes. Und dann genießt die ersten Frühlingsmomente. Ich werde es auch tun. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.